Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast. Heute ist wieder eine Dental Late Night Show Episode mit meinem lieben Kollegen Dr. Stefan Helker aus Herne. Wir machen das schon 5 Jahre. Das ist echt irre, wie die Zeit rennt. Nun ja, es geht hier um die 6 Pfeiler von High Performance und heute sprechen wir über den Pfeiler 3 und 4. Der Pfeiler 3 ist Beziehung, Netzwerk und Umfeld und der Pfeiler 4 ist General Habits und Skills. Das sind dann Sachen wie, wie schaffe ich Abkürzungen, wie mache ich mir Notizen oder welche Tools verwende ich, um den einen oder anderen Krams oder Gedöns besser hinzubekommen, so mal ganz einfach ausgedrückt. Also, ich glaube, es ist wieder eine Fortführung der ersten Folge, es ist Teil 2. Das zieht natürlich Teil 3 nach sich, der im Februar aufgenommen wird. Ich hoffe, euch gefällt diese Episode. Hört doch einfach mal rein. Mein Name ist Christian Henrizi, ich bin Geschäftsführer der Opti Health Consulting und nun auf geht's, ab ins Thema. Hi Stefan, willkommen zurück. Christian.
Hey, na, wie geht's? Pünktlich heute.
Super pünktlich. Wir haben es wieder mal geschafft, pünktlich zu sein. Wir sind, die letzte Show fühlt sich auch erst irgendwie eine Woche an oder zwei. Das ist ja wirklich quasi gestern gewesen. Aber da haben wir auch, also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich habe da sehr viel Feedback bekommen. Und eigentlich wollten die Leute, weißt du, wo ich ausgewählt habe aus deinem Überblick, ne, von diesen Sachen. Da habe ich ja auch immer irgendwas ausgepickt. Hast du den Leuten gesagt, ah, wieso hast du das nicht ausgepickt? Ah, Supplements, wieso nicht Supplements, ne? Und so weiter. Also da haben wir auch nochmal möglicherweise ein bisschen Gesprächsbedarf nächstes Jahr.
Ja. Das Ding ist, ich glaube, das wird sich nur erweitern. Ich habe schon wieder so 3, 4 Punkte, die ich dazu addieren könnte. Ich habe den Vortrag ja gemacht für unseren Dentistry and Beyond. Und dadurch, dass ich dann dadurch so reingekommen bin, habe ich dann wieder ein paar neue Sachen jetzt, ne, mit dem Bett, was ich dir erzählt habe und noch ein paar andere Sachen. Ich werde dann irgendwie, glaube ich, einmal im halben Jahr werde ich den Vortrag updaten und irgendwann habe ich, glaube ich, ein ganzes Tagesseminar dafür. Kann man mal so einen reinen High-Performance-Tag machen. Nicht nur als einen Vortrag, sondern macht man mal Performance-Day.
Ja, sehr gut, sehr gut. Vielleicht sollten wir es auch mal so machen, dass wir uns irgendwo wieder mal zusammentreffen und mal was machen. Das ist ja, wir haben es ja schon ein paar Mal gemacht. Wir haben es ja in Herne schon mal gemacht. Wir haben es ja in New York schon mal gemacht. Oder nochmal in Herne gemacht. Aber vielleicht sollten wir uns nochmal zusammentreffen und dann irgendwie mal so etwas planen. Aber wie gesagt, viele schöne Sachen haben wir noch in Zukunft vor. Jetzt haben wir heute die 2 weiteren Themen aus der Grundlage 6 Pfeiler von High Performance. In der letzten Folge haben wir persönliche Weiterentwicklung und Mindset besprochen und Energie und Gesundheit als zweites. Und Nummer 3 ist Beziehung, Netzwerk und Umfeld. Ich teile das mal kurz. Und dann können alle Interessierten da mal einen Blick drauf werfen. Also, ihr seht, hier oben sind die 6 Pfeiler eingezeichnet. Wir sind bei 3 von 6. Wir sind heute mal realistisch. In 40 Minuten schaffen wir 2 Pfeiler. Ne? Und die letzten 2 gibt es in unserer Februar-Ausgabe. Die Januar-Ausgabe ist wie jedes Jahr die letzten 5 Jahre reserviert für unsere Ziele für das Jahr 2026 und ein Recap auf die Ziele von 25, wie sie gelaufen sind. Warum machen wir das im Januar? Ganz einfach, wer die Folge nicht gehört hat, Stefan setzt sich zwischen Weihnachten und Neujahr zusammen, wenn er nicht behandelt, hat vorher schon ein bisschen vorbereitet, aber er kommt auch erst in den letzten Tagen des Kalenderjahres dazu, final die Ziele festzuschreiben, zu überprüfen, auch abzustimmen mit seinen Finanzfachleuten und Marketingfachleuten und mit dem Core-Team. Da wir im Dezember, wenn wir jetzt am 15., 19., 20. oder vielleicht auch am 23. aufnehmen, sind die Ziele einfach noch nicht da. Bei mir ist es ähnlich. Ich lege sie immer so bis zum 10. Januar fest. Immer dann, wenn ich runtergekommen bin und Zeit gehabt habe. Ich schaffe es im Dezember nicht mehr. Und die Folgen, wo wir beide es im Dezember irgendwo gemacht haben, ich glaube die 1. oder 2. 21 oder so war das mal so, das fand ich auch nicht so gut und nicht so überlegt, weil da noch so viel dazu kam. Also das nur als kleine Erklärung am Rande, lieber Stefan. Und jetzt würde ich sagen, Beziehung, Netzwerk und Umfeld. Stefan, starte rein mit deiner Präsi.
Genau. Alles klar. Gut, dann machen wir mal hier auf Teilen und gehen in Punkt 3 rein. Hier gibt's nur 6. Das ist ein bisschen einfacher.
Oh.
So, also es, vielleicht ist das nicht ganz so selbsterklärend wie die anderen Punkte. Oder kannst du da einen Reim drauf machen auf die 6 Punkte?
Also Punkt 1, die eine Person. Punkt 2, Freunde und Familie. Punkt 3, Businessumfeld. 4, was du online nicht konsumierst. 5, Einladungen und Events. 6, ultimative Transparenz. Also den 6. den kenne ich nur sehr gut von dir. Den 5. kenne ich auch gut von dir. 4 finde ich sehr spannend. Habe ich auch sehr viel Information und sehr viel Erfahrung mittlerweile zu. Was mich sehr interessiert, ist von dir der Punkt 2. 4, wenn du das schon auf die 1 gesetzt hast, die eine Person, dann kann es sich ja eigentlich nur um dich, also um dich selber als Person handeln, vermute ich mal. Oder klär mich bitte auf. Mich würde sehr interessieren, was du mit 1 meinst.
Nee, das war ja bei Persönlichkeitsentwicklung. Da ist ja quasi ein ganzer Pfeiler für gewidmet, also du selbst. Das ist die eine Person, die dir am nächsten steht, damit du dein Leben verbringst.
Ja, also dann würde ich sagen, ich wähle mir aus die 1, die 2 und die 4, obwohl ich auch die 3 wahnsinnig spannend finde. Aber vielleicht bist du ja ganz schnell.
Mach einfach 1, 2, 3, 4. Dann können wir nämlich wirklich einmal durchgehen. Ich würde sagen, es ist von allen Pfeilern der schnellste. Ja, so würde ich sagen. Okay, dann gehen wir mal einmal in den Präsentationsmodus rein. Alright, fangen wir mit der einen Person an. Und das ist so ein Moment, der mein Leben geprägt hat. Das ist wahrscheinlich ist es der wichtigste Moment meines Lebens, weil ich da den Antrag gemacht habe für meine Frau. Es war auf Ibiza und das war so die Entscheidung. Ne? Also ich finde gar nicht die Hochzeit so wichtig, weil die Hochzeit ist nur die Durchführung, die Execution der Entscheidung. Die Frage ist, wann committest du dich? Und das hat bei uns wirklich sehr lange gedauert, nämlich fast 13 Jahre. Und darum geht es aber jetzt hier nicht. Es geht einfach darum, dass man sich sehr, 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 sehr genau aussuchen sollte, mit wem man das aufbauen will, wovon man nur eins hat, nämlich sein eigenes Leben. Und ich sehe ganz, ganz viele Beziehungen, die nicht gut sind. Im Sinne von, eigentlich gehen die Leben komplett auseinander. Und das wird halt schwierig, wenn du versuchst, was Geiles aufzubauen und du hast nicht denjenigen an deiner Seite, der das halt zu 100% mitträgt. Du führst dann am Ende des Tages irgendwie wie so eine Art Zwei-Fronten-Krieg. Und den gewinnst du einfach nicht. Wenn du als Unternehmer, und ne, das mag funktionieren, wenn du einen 9-to-5-Job hast, dann hast du noch genug Energie, um zu Hause noch zu streiten. Wenn du Unternehmer bist, wünsche ich das niemandem, weil das brennt dich halt komplett aus. Und das ist eigentlich schon das, was es zu der einen Person zu sagen gibt. Mhm.
Guter Punkt. Sehr guter Punkt.
Ja, und dann kommen wir zu, es ist so ein bisschen wie Layer um einen rum, ne? Das heißt, die Beziehung, die du mit dir führst, die innerste Layer bist du selbst, dann ist es wahrscheinlich die eine Person, die mit dir die meiste Zeit verbringt und dann kommen direkt die Verwandten ersten Grades und so weiter und so weiter, bei vielen zumindest, ne? Bei vielen kommen dann aber auch schon Freunde. Es kommt darauf an, wie eng die Beziehung ist und ich mache Beziehungen immer nicht daran fest, wie ist der Verwandtschaftsgrad oder gibt es einen Verwandtschaftsgrad, sondern wie intensiv ist die Beziehung? Wie viel Zeit verbringt man miteinander und wie groß ist der Impact dieser Person auf einen? Es ist im Endeffekt auch wieder Schlagzahl mal Schlagkraft. Ne? Und der Impact der eigenen Frau ist extrem hoch oder des eigenen Mannes. Und dann kommen aber dann direkt die Familie und meistens die engsten Freunde. Und hier habe ich eine Sache, nach der ich meine Beziehung auswähle. Und zwar, ich versuche mich mit Menschen zu umgeben, die mir Energie geben, anstatt Energie zu nehmen. Und das ist sowohl im Freizeitkontext, das ist jetzt so ein Bild von meiner Tomorrowland-Crew, wo wir einmal im Jahr diese Leute sehen. Und ich habe vielleicht nicht die allerengste Beziehung zu denen, aber ich weiß, diese 3 Tage im Jahr sind großartig. Ja, wir sehen uns auch nicht so oft, aber ich weiß, wenn wir uns sehen, ist es großartig. Dann hast du natürlich viele dieser Beziehungen in deinem Leben. Es gibt die Leute, ne, mit denen du vielleicht nur private Sachen machst, es gibt die Leute, mit denen machst du private und Business-Sachen, es gibt Leute, mit denen machst du Sport, es gibt Leute, also es gibt ja so Bereiche im Leben, die du abdeckst und einige Leute checken halt mehrere Boxen, aber es muss nicht immer so sein, sondern manchmal hast du nur eine Box, nur jede Box, die gecheckt wird, die sollte halt 100% sein, ne? Und deswegen, das eine ist, such dir Leute, die dir Energie geben und das zweite ist, und das ist fast noch wichtiger, umgib dich mit Leuten, die wirklich dich gewinnen sehen wollen, die wirklich da sind und in deinem Interesse handeln, weil ihr im gleichen Boot sitzt. Und es ist häufig so sehr zu sehen, dass Menschen andere Freunde haben und dann denke ich so, oh, da ist total der Interessenskonflikt oder sind diese Leute wirklich für dich? Also wollen diese Leute dich wirklich originär gewinnen sehen oder sind sie um dich rum, weil sie von dir was abhaben wollen und weil sie zwar selber gewinnen wollen, aber vielleicht sagen, okay, bin so opportunistisch und ich kreiere vielleicht sogar eine Win-Lose-Situation oder eine Hauptsache, ich gewinne und wenn der andere da neutral was von hat oder weniger gewinnt, ist das auch in Ordnung, weil am Ende des Tages sind diese Leute sehr viel wichtiger für deinen eigenen Erfolg, als du es dir selber vorstellen kannst. Denn wenn du nur Leute um dich rum hast, die dich runterziehen und die passiv hinter deinem Rücken gegen dich arbeiten, werden deine Lebensergebnisse komplett andere sein. Und das sehen halt wenige, ne? Und das ist so eine Person, ne? Das ist Alex. Die meisten, die hier folgen, werden es wahrscheinlich wissen, ne? Das ist mein bester Freund und Co-Founder der Denta One Media. Und das ist so jemand, da weiß ich einfach, wenn ich den anrufe, egal was ist, egal ob der gerade 300 Kilometer weg ist, wenn ich sage, Alex ist wichtig, dann steht der hier und fragt auch nicht und will auch nicht zurück dafür. Und das sind die Arten von Beziehungen, die es einem ermöglichen, ein geiles Leben aufzubauen. Und das ist so zum Thema Familie und Umfeld. Vielleicht willst du da auch ein paar Worte zu sagen, weil ich glaube, du hast da auch eine sehr, sehr starke Meinung zu, ne?
Also erstmal, ich glaube, wer könnte irgendetwas davon widersprechen, was du jetzt gerade gesagt hast? Nur ein, zwei Fragen für mich zum Klarstellen. Du hast ja zumindest Freunde und Familie und die eine Person. Nehmen wir mal diese beiden Punkte zusammen. Dann ist sowohl diese eine wichtigste Person in deinem Leben deine Frau, aber auch gleichzeitig ganz tief ins Unternehmen verankert, ja? Punkt zwei, dein bester Freund, für den gilt absolut dasselbe. Das heißt, das ist ja eine sehr, sehr starke und intensive Vermischung mit den Business-Kontexten, in denen du dich selbst ja auch stellst. Und da nur die Frage, kannst du da differenzieren oder hast du überhaupt noch die Zeit oder hast du einen Freundeskreis außerhalb, also einen engen Freundeskreis? Ich meine, bei Männern sind es ja meistens immer nur eine oder zwei Personen, das ist mir auch klar. Aber hast du einen Freundeskreis ohne irgendein Wirtschaftsbezug zu dir beziehungsweise deinen Unternehmungen und wie oft tauschst du dich mit diesem Freundeskreis aus?
Habe ich, aber wirklich klein. Also ich würde sagen, 70-80% meiner Freundschaften und Bekanntschaften stehen in irgendeinem Wirtschaftskontext. Nicht immer direkt, manchmal auch indirekt. Also oder ne, im Endeffekt, also sowas wie, der andere hat auch ein Unternehmen und irgendwas macht man zusammen. Ne, es ist nicht immer, dass es jetzt Millionenumsätze sind, die man miteinander macht, aber der eine hat noch ein Ersatzmaterial, der andere, ne, hat die Daten-API für dein, ne, was weiß ich, so Cinify oder, ne, dann, du kennst die ganzen CEOs und teilweise die Geschäftsführer von den ganzen Companies, man befreundet sich dann halt, ne, das ist natürlich in einem Business-Kontext. Ich würde sagen, das sind aber dann eher, sind eher diese lockeren Freundschaften oder viele würden sagen Bekanntschaften. Dann habe ich diese zwei, drei wirklich engen Freundschaften, ne, mit Alex und ein, zwei weiteren Leuten. Dann habe ich noch ein, zwei enge Freundschaften, die nicht im Business-Kontext stehen. Und da sieht man sich etwas seltener, weil der Business-Kontext bringt natürlich einfach dieses Natürliche. Man sieht sich und man muss sich sogar sehen. Wobei man das ja auch trennen muss, ne? Also wenn ich mich mit Alex verabrede, dann ist ziemlich klar, ist das jetzt ein geschäftliches Treffen oder ist das jetzt ein Freizeittreffen? Und ja, auch auf Freizeittreffen redet man manchmal etwas lockerer über das Business. Aber da steht dann schon der Freizeitkontext im Vordergrund. Aber ich habe ein, zwei Freundschaften, da trifft man sich, ich würde sagen, ja, alle 6 Wochen vielleicht, so ungefähr, so dass man das so 10-mal im Jahr ungefähr, dass wir was gemeinsam machen und dann hat es gar nichts mit Business zu tun. Ne? Dann sagt man, hey, lass uns mal in das Restaurant gehen und cool essen gehen oder lass uns mal feiern gehen oder lass uns mal einen coolen Kinoabend machen zu Hause. Ne? Mittlerweile geht man ja nicht mehr ins Kino, weil man hat ja ein besseres Homekino zu Hause. Und solche Sachen. Wie ist es bei dir?
Ich bin erstaunt, dass du noch so viele Leute hast außerhalb des Business, mit denen du dich so intensiv, also 10-mal im Jahr, ist aus meiner Sicht super intensiv, so eine Freundschaft.
Aber es sind nur zwei Leute, mit denen ich mich regelmäßig treffe. Vielleicht ist es auch nur 8-mal im Jahr. Manchmal ist es dann auch in einem Kontext, ne? Also du hast ja diese 3-4 Fixpunkte im Jahr. Das ist dein eigener Geburtstag, das ist Silvester und das ist zum Beispiel bei uns die Kranger Kirmes. So, das sind schon mal 3 von den 10, wo du sagst, da machen wir auf jeden Fall was gemeinsam. So, da würdest du auch so hingehen und dann kombinierst du das halt, ne? Da sind ja auch ein paar mehr Leute und dann hast du nochmal 5, 6 Events, wo du sagst, wir machen nur zu dritt, zu viert, zu sechst, also im ganz kleinen Kreis was.
Irre. Hätte nicht gedacht, dass du da so viel Zeit noch für benutzt und auch so viele Leute hast außerhalb des Business, mit denen du dich da treffen kannst. 10-mal im Jahr, also ich kann dir sagen, ich treffe mich mit keiner Person 10-mal im Jahr. Das ist komplett ausgeschlossen. Das schaffe ich nicht. Ich schaffe vielleicht 3-mal, also mit den Ängsten 3-mal im Jahr vielleicht. 2-mal, 3-mal.
Ja, schon krass. Das ist wirklich krass. Das Ding ist, die Leute, du bist ja auch etwas örtlich isolierter, ne?
Ja, aber die Leute sind ja auch hier.
Sind hier. Also sind bei dir, okay. Weil das macht viel, ne? Also ich habe zwei sehr enge Freunde. Der eine ist halt ziemlich weit weg. Da ist es halt wirklich eher so, wirklich hast du auch recht, viermal im Jahr vielleicht. Und der eine wohnt hier 1 Kilometer entfernt. Da kann man sich auch mal etwas kürzer treffen, ne? Wir haben uns letztens irgendwie mal getroffen und haben gesagt, komm, wir treffen uns mal einen Abend und setzen uns 2 Stündchen in Whirlpool und quatschen. So, das ist dann einfacher gemacht als so eine 200-Kilometer-Tour mit Übernachtung und Hotel oder ne, sowas. Das macht es immer deutlich aufwendiger.
Okay, krass. Mensch, Stefan, das waren ja wieder, das wusste ich noch nicht mal. Spannend.
Hallo, wir sind BFS und Kooperationspartner vom Praxisflüsterer-Podcast. In einer digitalen Welt, in der Effizienz oft über persönliche Kontakte gestellt wird, setzen wir auf beides. Wir bieten dir einen individuellen Service, der auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Egal, ob du Fragen zu Factoring hast oder ob du Unterstützung in deiner Praxis benötigst, wir sind für dich da. Mit BFS Health Finance erlebst du, wie persönlicher Service auch in der digitalen Zeit funktionieren kann. Vereinbare gern einen persönlichen, kostenlosen Videotermin und lerne uns kennen unter meinebfs.de.
Sie möchten Ihre Zahnarztpraxis mit fundiertem betriebswirtschaftlichem Wissen erfolgreich führen? Der Management-Lehrgang Betriebswirt der Zahnmedizin der Opti Academy ist die Lösung. Dieser Lehrgang bietet tiefe Einblicke in die Betriebswirtschaft, Personal- und Unternehmensführung sowie Marketing und Recht, speziell ausgerichtet auf die Dentalbranche. Erhältlich als Online-Fernstudium, was Neues, und als bewährter Präsenzlehrgang seit mehr als 10 Jahren gibt dieser Lehrgang Ihnen die Werkzeuge an die Hand, um Ihre Praxis zukunftssicher zu gestalten. Besuchen Sie www.opti-academy.de, Academy mit C, um mehr zu erfahren und um sich anzumelden. Ja, dann gehen wir mal in Punkt 3 rein, Businessumfeld. Schieß los.
Genau. Und den finde ich jetzt einfach eigentlich spannend, weil die meisten denken, Businessumfeld ist Businessumfeld. Und ich differenziere da relativ klar, denn ich finde, du hast so 3 Level auf Business Relationships. Das erste ist dein innerer Kern. Das sind die Leute, mit denen du wirklich täglich zusammenarbeitest. Das ist einmal, ne, ich habe jetzt wieder natürlich das gleiche Beispiel bei Freunden wie bei Business. Das ist natürlich jetzt mit Alex krasser Inner Circle, ne, was Business anbelangt. Aber dann auch die Leute, und das glaube ich, das resoniert mit vielen Inhabern, die vielleicht auch diesen Podcast hören oder vielleicht auch vielen, die in der Praxis arbeiten. Das sind wirklich die Leute, die mit dir am Stuhl jeden Tag sind. Und mit denen verbringst du teilweise ja mehr Zeit als mit deiner eigenen Frau oder mit deinem Lebenspartner oder mit deinen besten Freunden. Und deswegen ist es extrem wichtig, meiner Meinung nach, dass du diese Leute wirklich gut auswählst und dass du hier einen hohen inneren Standard hast, weil diese Leute sind maßgeblich dafür verantwortlich, welche Emotionen du auf einer täglichen Basis fühlst. Wenn du jemanden immer in deiner Nähe hast und der die ganze Zeit denkst du dir, ist der doof, ja, so, und im besten Fall sagst du das dem noch und du hast dann so eine hin und her toxische, keine Ahnung, der eine schmeißt mit Haken, der andere verdreht die Augen, so, ne, das, und trotzdem ist das Realität in ganz, ganz vieler Leben, weil einfach irgendwie dieser Glaubenssatz vorherrscht, besser die als gar keine, so ungefähr, ne, und das würde ich niemals akzeptieren, sondern das sind so die Leute, wo du wirklich sagen musst, da mache ich keine Kompromisse. Ne? Das sind Menschen, ja, jeder hat Schwächen, ne? Also keine Kompromisse ist jetzt auch übertrieben, aber das muss schon passen, sonst hast du echt ein Problem emotional in deinem Leben. Und dann hast du den 2. Layer sozusagen, das ist so, wenn du ein größeres Unternehmen hast, dann sind das die restlichen Leute in deinem Unternehmen. Und natürlich ist das auch eine sehr, sehr wichtige Beziehung. Dennoch ist es ein Unterschied, ne? Ob du die Leute 6 Stunden am Tag siehst oder vielleicht 25 Stunden in der Woche oder ob die mehr zufällig in deinem Unternehmen dir immer wieder begegnen. Du als Unternehmer hast natürlich trotzdem eine Fürsorgepflicht und eine Verantwortung, aber auch hier ganz klar, ne, dein Königreich ist nur so stark wie die Menschen, die du reinlässt. Und diese Leute haben aber innerhalb des Unternehmens enge Beziehungen mit anderen. Das heißt, hier ist auch eine Pflicht zu gucken, werden die Core Values, die du hoffentlich in deinem Unternehmen hast, eingehalten? Spielen die Leute nach den gleichen Regeln? Und habe ich eine gute Kultur und sorge ich dafür, dass vielleicht auch Menschen, die toxisch sind für die Kultur, die eben vielleicht auch dann entgegen des Unternehmens arbeiten, sogenannte C&D-Mitarbeiter, werden die identifiziert und hoffentlich rausgespült oder rausbefördert aus dem Unternehmen, denn sonst wirst du bald nicht mehr so viele von den Leuten haben, die A-Player sind. Das ist so das, was dahinter steht. Und dann daneben, dann kommt alles, was außerhalb des Unternehmens ist, das sind so deine Business-Partner. Ich habe jetzt einfach mal exemplarisch, ne, zum Beispiel, wir haben eine coole Businesspartnerschaft mit der Doro-Klinik. Wir tauschen uns regelmäßig auf. Das sind Unternehmer auf Augenhöhe oder sogar eigentlich für uns vielleicht sogar über Augenhöhe, was für uns natürlich relativ selten ist. Und wir challengen uns mit denen zweimal im Jahr und teilen unser Wissen. Und das ist natürlich extrem wertvoll. Also die Menschen, die du in deinem Business-Umfeld hast, die nicht in deinem Unternehmen sind, sind dein neuer Tellerrand. Also dein Tellerrand ist dein Unternehmen. Und was ist da drüber hinaus? Hast du da Leute, die in irgendwelchen Bereichen weiter sind als du, die dir helfen können, die aber auch von dir lernen können? Und deswegen ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man schaut, was man zum Tisch mitbringt, aber auch, was bringt der andere zum Tisch mit? Und macht das Sinn? Also es macht keinen Sinn, sich mit Leuten in irgendwelchen Pity-Gruppen zu treffen, wo man sich gegenseitig bemitleidet und sagt, wie schlimm alles ist. Du willst Leute, die dich challengen, die dich pushen, die offen sind, die die gleichen Werte teilen. Und auch das ist Arbeit. Also gerade so ein Business-Netzwerk aufzubauen, das wirst du sicherlich auch bestätigen können, ist viel, viel Arbeit. Und trotzdem lohnt sich das natürlich, weil das sind die besten Informationen, die du jemals kriegen kannst. Sowas kriegst du nicht in Coachings, sowas bekommst du nicht in irgendwelchen Gruppen, sondern bau dir enge Business-Beziehungen auf. Dazu kann man natürlich auch in Masterminds gehen und solche Geschichten. Das fällt da sicherlich auch so ein bisschen drunter. Ist dann nicht mehr ganz so organisch, weil man dafür bezahlt. Aber von sowas rede ich. Und da die Qualität zu bekommen, weil das, was du in dein Gehirn reinlässt, ist alles, was später mal rauskommen kann. Wenn du Schrott in dein Gehirn lädst, dann wird dein Gehirn auch Schrott produzieren. Und das ist so ein bisschen das, was hinter dieser Folie steht.
Ich lege mal meine Schablone drauf. Ich glaube, das ist das Einfachste, denn so, ich lasse ja auch meinen Worten Taten folgen. Und wenn ich das jetzt bewerten würde, ohne dass ich meine Schablone drauflege, dann würde es ja bedeuten, ich halte asymmetrisch zu dem, wie ich es mache. Also innere Kern, den gibt es und den nenne ich so ein bisschen das Küchenkabinett. Ja, also der innere Kern, der ist für mich da mit Leuten im Unternehmen, die hier Ahnung haben, aber auch Leuten von außerhalb. Irgendein früherer Mitarbeiter, hochgeschätzter Mitarbeiter, aber der mittlerweile sich selbstständig gemacht hat, der hatte mal zu mir gesagt, wir brauchen bei dir einen Bullshit-Filter. Und dieses Küchenkabinett, das ist insofern gut, da teile ich wesentliche Ideen, ja. Und die teilen wesentliche Ideen mit mir. Und da besprechen wir wesentliche Ideen, die nicht unbedingt operativ sind, aber auch operativ sein können. Es gibt da jetzt nicht unbedingt feste Regeln, außer dass man ehrlich sagt, was man von dieser Idee hält, was da die Vor- und Nachteile sind und man bespricht die. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man in seinem Leben Leute hat und Leute um sich hat, die einem sagen, ey Stefan oder ey Christian das oder ey Alex, das ist eine richtig, richtig, richtig schlechte Idee. Aus den Gründen. Und du hast dich verliebt in diese Idee und das passiert, dass man sich verliebt in seine Ideen, insbesondere wenn sie von einem selber kommen oder wenn man meint, sie kommen von einem selber. Aber das solltest du nicht tun. Und dieses Küchenkabinett, das hat, ja, ich würde sagen, das ist einer der Erfolgsbausteine, wenn man das mal so sagen kann, zumindest die mir sehr geholfen hat oder der Firma sehr geholfen hat, vernünftig voranzukommen. Das sehe ich eigentlich auch als Herz- und Kernpunkt. Wir machen da eine Besprechung die Woche, bummelig. Meist essen wir da was zusammen um die Mittagszeit. Wir sind da meist beschränkt auf so 1,5 Stunden, in denen wir dann diese Themen besprechen. Die anderen beiden Punkte unterscheide ich gar nicht so sehr. Also ich lebe da die Unterscheidung nicht so sehr. Ich habe in der zweiten Säule, die du hast, da haben wir halt unsere Stäbe und die Abteilungsleiter, Teamleiter. Also wie es jeder für sein Unternehmen halt aufplant, da können wir schnell rübergehen. Der dritte Punkt ist sozusagen die Business-Kontakte, das Netzwerk, wo du ja auch zu meinem Netzwerk zählst. Mit dir spreche ich mit am häufigsten, würde ich schon fast sagen. A, durch unsere Regelmäßigkeit in der Dental Late Night Show, wo wir A, vorher und B, nachher und C, im Hauptteil ja auch viel sprechen und B, sprechen, die Themen abstimmen. Und dergleichen, wo wir dann auch schon sehr, sehr viel voneinander erfahren und wo wir uns dann hin und wieder auch mal Sachen rüberschicken und sagen, ey, was hältst du davon oder was hältst du hiervon? Das habe ich aber auch nur, also wirklich in der Regelmäßigkeit sehr selektiv. Und auch da ohne Bullshit.
Ja, übrigens fällt auch darunter nicht nur die Leute, mit denen du dich austauschst, sondern es sind natürlich auch deine Business-Partner. Also mit wem machst du überhaupt Business? Denn häufig hängt man mit semi-professionellen Zulieferern, mit keine Ahnung, ja, guck dir alle deine Partner an. Ne? Das fängt beim Steuerberater an, geht über Rechtsberatung, geht über outgesourcete Leistungen wie Marketingdienstleister. Und du bist dafür verantwortlich, welche Leute mit dir das machen. Und häufig wird dann aus Bequemlichkeit einfach mit einem gerade so tolerablem Level sich zufrieden gegeben, anstatt zu sagen, hey, warum nicht jemand, der richtig geil ist? Warum nicht jemand, der eine 10 von 10 ist, wo ich jetzt eine 6 von 10 habe? Und ich glaube, dass viele aus Angst sagen, okay, ich lasse das so, ähnlich wie bei menschlichen Beziehungen, ich kann ja auch eine 3 von 10 erwischen oder ich kann ja auch eine 2 von 10. Aber wie willst du es beurteilen, wenn du nicht mal 5 bis 10 oder vielleicht sogar 20 Leute in dem Bereich ausprobiert hast, dass der erste von den 20 direkt der beste ist? Das ist so, als würdest du erwarten, dass du aus einem Deck von Karten direkt einen Ass ziehst. Nein, der Durchschnitt, den du ziehst, ist eine Pik 7. Ja, und du musst mal eine Pik 7 gesehen haben, eine 2, einen Buben und einen Ass. Und dann weißt du auch irgendwann, aha, es geht echt von 2 bis Ass. Über der 7 gibt's ja noch 7, 8 Stufen. Ne, wenn man es auf ein Kartendeck nimmt oder bei Leveln. Und ich glaube, als Unternehmer sollte man erst dann wirklich sagen, ich wechsle nicht mehr, wenn man wirklich zu 99%, 95% wirklich zufrieden ist und sagt, geil, die Ergebnisse sind sehr, sehr gut. Und das ist so ein bisschen das, was ich eben nur mitgeben kann. Ähnlich wie man im Beginn seiner Karriere ein paar Sachen ausprobieren sollte, bevor man sagt, ich lege mich fest, was ich später mal mein ganzes Leben lang machen möchte. Ne, wie wahrscheinlich ist das Erste, was ich ausprobiere, das erste Praktikum oder die erste Frau, die ich kennenlerne, scheißegal, das gilt überall im Leben. Ne? Und genauso beim Businessumfeld.
Verstehe. Nee, tipptopp. Stefan, Punkt 4. Jetzt bin ich gespannt.
Okay, dann was du online konsumierst oder eben nicht konsumierst. Und wir gehen jetzt noch eine Layer weiter nach außen. Wir haben die eine Person, die ganz eng bei einem dran ist. Wir haben Freunde und Familie, auch ziemlich eng bei einem dran. Dann kommt das ganze Businessumfeld. Und der einzige qualitative Unterschied, den wir jetzt eigentlich machen, von 3 zu 4, ist, bei 3 kennen mich auch die Leute, bei 4 kennen mich die Leute nicht, ich kenne aber die Leute. Das ist auch das Gleiche, wenn unser Content konsumiert wird. Wer uns seit 5 Jahren bei der Dental Late Night Show folgt, der hat das Gefühl, uns zu kennen. Und genau das Gleiche habe ich natürlich mit den Sachen, die ich konsumiere. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, weil ich konsumiere bestimmt 1 bis 1,5 Stunden in der Woche Content, Inhalte. Und ich wähle mir die Creator, denen ich folge, extrem genau aus. Und ich folge eigentlich niemandem, der nicht in seinem Gebiet zu den Besten gehört oder zumindest in meiner Wahrnehmung zu den Besten gehört und dort den Ton angibt. Deswegen folge ich auch hauptsächlich englischen Creatoren, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber dieses Ökosystem, was du dir aufbaust, ich rede jetzt nicht nur über YouTube, das ist jetzt einfach nur ein Beispiel, weil da konnte ich Thumbnails nehmen. Dazu gehören natürlich Podcasts. Ne? Höre ich einen OMR-Podcast oder höre ich einen Podcast von irgendeinem lokalen Marketing-Typen, der 3 Jahre Erfahrung hat? Ne? Welche Biografien lese ich? Welche LinkedIn-Posts lese ich? Wem folge ich wirklich aktiv und wen schmeiße ich vor allem aber auch aktiv aus meinem Feed raus, wenn mir das reingespült wird und ich habe das Gefühl, dass das die durchschnittliche Qualität meines Content-Konsums, ne, ist ja, Konsum ist so negativ belegt, ne, aber dessen, was ich wirklich ja in mich hineinlasse, und da gibt's so eine Theorie, Signal over Noise, das heißt, wir haben momentan, oder seitdem das Internet wirklich da ist, so viel Noise, so viel mittelmäßigen Content, der heißt ja auch Slop oder Brainrot-Content, und für mich ist Brainrot-Content schon, also für mich fängt der schon deutlich weiter oben an als für die meisten anderen. Es muss nicht immer nur kompletter Schrott sein, aber es kann auch einfach komplette Mittelmäßigkeit sein. Und warum sollte man in einer Welt der freien Auswahl mittelmäßigen Content konsumieren? Das macht überhaupt keinen Sinn. Es macht Sinn, sich das wie ein feines Menü zusammenzustellen, um dann das Beste daraus zu machen und auch aktiv zu konsumieren und zu sagen, okay, was nehme ich denn jetzt wirklich daraus mit? Und auch niederzuschreiben, okay, was lerne ich denn jetzt daraus? Weil viele konsumieren Content passiv. Das ist vielleicht besser, als gar nichts zu machen. Das ist ähnlich wie, als wenn du im Fitnessstudio bei 20%, 30% Intensität trainierst. Das ist vielleicht besser als nichts. Aber wenn ich schon die Zeit investiere, dann kann ich es genauso gut auch aktiv machen, mir Notizen machen und wirkliche Action Points. Was will ich denn jetzt wirklich davon umsetzen? Ja, und das ist ja halt dieses Konsum versus wirklichem Lernen. Ja, na gut, das ist jetzt noch so ein schlauer Spruch am Ende. Nimm keinen Rat von Menschen an, die nicht die Ergebnisse haben, die du anstrebst. Ja, deswegen frage ich ja auch nicht meine Mutter um Finanzrat oder meinen Nachbarn, wie ich jetzt hier die Klinik führen soll, sondern da würde ich jemanden fragen, der vielleicht schon ein paar Kliniken aufgebaut hat. Und das ist ja heutzutage möglich. Ja, und wenn nicht immer direkt über dein Businessumfeld, dann eben indirekt über Leute, die ihren Content entweder for free oder von mir aus auch hinter einer Paywall zur Verfügung stellen.
Gute Zusammenstellung. Also ich denke, was man besonders unterstreichen muss, ist, dass diejenigen, die am lautesten schreien oder diejenigen, die am hipsten sind, irgendwie die zu hören oder denen zu folgen, dass das nicht unbedingt immer das Gelbe vom Ei ist. Sogar zum Teil haben die ja schon ein paar hundert Folgen abgedreht und die müssen sich dann irgendetwas ausdenken, um die 570. oder 1034. Folge irgendwie abzudrehen. Und ich glaube, das ist manchmal sehr, sehr schwierig. Mein Podcast-Konsum war sehr intensiv über die letzten Jahre. Viele, viele Jahre habe ich, ich würde sagen, so 8 bis 10 Stunden Podcast die Woche gehört. Also streng kuratiert die Dinge, die ich höre. Und dieses Jahr habe ich da wieder etwas ausgemistet, wieder mehr rausgenommen. Bin sehr, sehr viel mehr jetzt wieder auf Audible gegangen, auf Bücher oder auf sehr tiefe Wissensbücher, wo ich weiß, das ist 100% richtig, richtig, richtig gut. Ja? Wie weiß man das? Okay, das ist natürlich, da kann man eine Folge drüber füllen. Woher weiß man, ob dieser Inhalt dann besonders gut ist? Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Aber auch da, ich beschäftige mich sehr lange mit etwas, bevor ich etwas konkret mir anhöre. Das heißt, wenn ich mir etwas 14 Stunden oder 18 Stunden anhöre, und oft ist es noch mehr und dann ne, multipliziert mal oder geteilt durch die Geschwindigkeit, die man hört, dann möchte ich dann schon wissen, was man da macht. Und das ist für mich jetzt so ein bisschen Management der Information. Du hast das quasi dasselbe gesagt, nur mit anderen Worten. Ne? Also man muss seine Information heutzutage mehr managen denn je. Vor 30 Jahren reichte der Brockhaus für gutes Wissen, vor 20 Jahren Wikipedia. Vor 10 Jahren waren es halt 3 Top-Podcaster oder so. Ne? Aber heutzutage musst du ganz, ganz, ganz streng kuratieren, was du hörst und was du liest. Bin Newsletter-Junkie. Ich habe ganz viele Newsletter abonniert, die herausragend sind. Über Substack folge ich herausragenden Menschen, die herausragende Thesen auch untermauern können. Und das finde ich halt auch in unserer Wissensgesellschaft, ich würde sagen, ist es die Nummer 1. Um überhaupt vorne dran zu bleiben.
Du musst ja auch aktiv entscheiden, was brauche ich jetzt gerade? Wo ist denn jetzt gerade mein Wissensengpass? Wo braucht mein Unternehmen gerade oder ich persönlich, vielleicht auch für mein Leben, jetzt gerade einen Informationsboost? Und die Frage ist, wie umfassend? Also sprich, bin ich bei 0, dann lese ich ein sehr gutes Buch zu dem Thema, um wirklich tief reinzukommen. Oder bin ich schon an einem gewissen Punkt in einem Thema und brauche aber ein ganz bestimmtes Puzzlestück? Keine Ahnung, zum Beispiel jetzt, ich bräuchte jetzt kein Basic-Buch lesen, wie trainiere ich richtig im Fitnessstudio, sondern ich würde jetzt ein Buch oder vielleicht ein YouTube-Video gucken oder einen Podcast hören, wie kriege ich denn den vorderen Deltoideus nochmal besser targetiert beim, oder Alex, ne, so. Also das heißt, die Frage ist ja immer, wie detailliert ist das Wissensstück, was du brauchst? Da macht es ja keinen Sinn, ein ganzes Buch dazu zu lesen, sondern du kriegst das, was du brauchst an diesem Wissen in einer halben Stunde oder in einer Stunde. Oder muss ich mir Marketing drauf schaffen? Dann macht es keinen Sinn, irgendwelche oberflächlichen Podcasts über Marketing-Tactics zu hören, sondern dann brauchst du erstmal ein Grundlagenbuch. Und genau das zu erkennen, was du brauchst, das ist ein Skill in sich.
D'accord. Stefan, wir kommen in das nächste Thema. Und zwar ist das die 4. Säule und ich teile die nochmal, damit wir uns alle zurechtfinden. Die Säule heißt General Habits und Skills. Die letzten beiden haben damit entfernt zu tun, aber diese Säule ist, glaube ich, insgesamt schon mal, ja, wenn man dir so über die letzten 10 Jahre oder 8 Jahre folgt, kann man schon sagen, dass das ein Punkt ist, der besonders wichtig ist. Und da würde ich auch sagen, Stefan, mal rein ins Geschehen. Und ich suche mir jetzt aber auch wirklich nur 2 Punkte aus, weil wir sonst wieder sensationell über die Zeit skippen.
Okay, alles klar. Gehen wir mal hier im Präsentieren rein. So.
Das muss ich mal näher ran. Ja, das Buyback-Prinzip, Fokus und Ablenkung, Strukturen, Second Brain, Make Good, Easy and Bad Hard. Okay, okay. Double use your time, das Time-Sorry-Prinzip. Okay.
Also Buyback-Prinzip geht es darum, wie kriegst du deine Zeit zurück? Also wie kann ich mir meine Zeit zurückkaufen? Fokus und Ablenkung geht darum, wie fokussiere ich besser. Second Brain ist so ein bisschen digitale Infrastruktur in Bezug
auf... Das finde ich super, Strukturen, Second Brain, das würde mich interessieren.
Make Good Easy and Bad Hard ist ein kleinerer Punkt, da geht es darum, wie schaffe ich mir gute Gewohnheiten, dass mein Alltag es mir sehr leicht macht, meine guten Gewohnheiten aufrechtzuerhalten oder sehr schwer meine schlechten. Double Use of Your Time ist, wie kann ich meine Zeit doppelt verwenden?
Das klingt so wie Punkt 1 so ein bisschen, ne?
Ja, das ist die Grundlage und das ist so ein bisschen praktische Anwendung davon, was mache ich wirklich im Alltag.
Okay, ich würde sagen, ich wähle mir 2 raus. Strukturen, Second Brain. und W's Your Time. Und dann machst du mit einem ganz kleinen Schwenker das Buyback-Prinzip rein, okay?
Okay, alles klar. Dann fangen wir mal mit dem Second Brain Part, ist auch nicht so viel. Gehen wir da mal hin. So. Also, im Endeffekt geht es darum, der Grad, wie erfolgreich du werden kannst, ist ziemlich proportional dazu, welche Komplexität du im Leben handeln kannst. Denn ich glaube, du wirst das bestätigen können, wenn du ein größeres Unternehmen aufbaust, werden die Anforderungen und die Entscheidungen, die du jeden Tag treffen musst oder die getroffen werden müssen, immer mehr. Und das bedeutet, dass du lernen musst, Komplexität eigentlich wieder zu dekomplizieren und ein System um dich herum zu bauen, das es dir einfach macht, nichts zu vergessen, was erledigt werden muss, was im täglichen Leben so anfällt. Und dazu gibt es mittlerweile, also früher hätte man gesagt, hey, habt immer dein schlaues Notizbuch dabei und irgendwie einen Kalender, der dir immer sagt, okay, das nicht vergessen und daran wollte ich noch denken und To-Do-Listen und so weiter. Und das geht natürlich heute viel, viel smarter. Man könnte es auch sagen, welchen Tech-Stack hast du im Leben, der dich dabei supportet, dabei einfach bessere Entscheidungen und einfach mehr Informationen in deine Entscheidung integrieren zu können. Und also es kommt ja so ein bisschen darauf hinaus, ganz am Anfang, als wir angefangen haben als Höhlenmenschen, da war es so ein bisschen Man versus Man, ja, also Männer gegen Männer. Und irgendwann hat der eine Keule gehabt. Da hat er mit der Keule gewonnen und dann hat der andere ohne die Keule gemerkt, ah scheiße, ich brauche eine Keule. So, und dann hat er irgendwann eine Schleuder gehabt und dann hat er irgendwann einen Bogen gehabt und dann irgendwann eine Pistole und dann ein Panzer. Ne? Und am Ende ist es immer dann irgendwie das Ganze, nicht nur im Krieg, sondern auch mit Wissen. Ja, das heißt, der eine hatte dann einen Flug und dann hat er die Dampfmaschine erfunden und dann im Endeffekt ist es immer Man with Tools versus Man with Tools. So, und die Tools werden halt immer besser. Und wenn du halt behind gerätst, was das anbelangt und jetzt in der digitalen Welt immer noch versuchst, mit deinem Notizbuch mitzuhalten, werden Leute, die einen sehr guten Tech-Stack haben, also sprich, die einfach Tools haben, die sie dazu befähigen, mehr Entscheidungen zu treffen, mehr Automatisation im Leben zu haben, dich outpacen, also dich quasi überholen. Und deswegen, ich bin ein sehr großer Freund davon, sich so eine digitale Second-Brain-Struktur aufzubauen, einmal für sich persönlich. Dazu habe ich ein Tool als Beispiel, das ist in dem Fall jetzt bei mir Evernote. Das heißt, ich habe in Evernote alle möglichen Notizen vertaggt und immer wenn ich wieder zurückkommen möchte, zum Beispiel, ich habe wieder eine Idee für ein neues YouTube-Video und du hättest irgendwo eine riesen Zettelwirtschaft oder du würdest sagen, ach, da erinnere ich mich. Noch schlimmer, ich habe die Idee, ich werde mich schon später daran erinnern, wenn es dazu kommt, dass wir drehen. Nein, wirst du nicht. Oder wenn du unter der Dusche stehst und du hast eine Idee und du packst sie nicht in deine digitale Infrastruktur, dann wirst du da nicht mehr drüber stolpern. Und gleichzeitig kannst du dann eben sozusagen Aufgaben daraus machen, du kannst To-Dos daraus machen, die du nicht mehr vergisst. Und ich kann nur jeden ermutigen, so eine digitale Infrastruktur mit einem Tool wie OneNote oder Evernote oder mittlerweile gibt es auch LM Notebook. Kennst du das?
Evernote kenne ich sehr gut. Oder was meinst du?
Ja, Evernote hier, genau. Aber mittlerweile gibt es KI-Tools, die das noch smarter machen. Also die wie so eine Art, die dir ermöglichen, ein eigenes Wikipedia deines Lebens aufzubauen. Am Ende des Tages ist es das ja, ne? Zu sagen, ich möchte gerne immer wieder Zugriff auf Informationen haben, die ich irgendwann mal für wertvoll erachtet habe oder.
Welches KI-Tool meinst du da? Für Notizen?
Von Microsoft gibt es mittlerweile dieses LM Notebook heißt das.
Notebook, okay.
Mhm. Musst du mal aufschreiben. Also LM Note oder LM Notebook, ich bin mir nicht ganz sicher. Das Ding ist natürlich, wenn du deinen Tech-Stack veränderst, verlierst du alles, was du jemals in diesem Tech-Stack gemacht hast. Deswegen wartet man in der Regel immer so ein bisschen, bis man sagt, jetzt ist das andere so viel besser, dass es eigentlich dumm wäre, nicht zu wechseln. Und momentan, ich habe auch noch die Hoffnung, dass Evernote sich in diese Richtung auch entwickelt. Die bauen jetzt auch immer mehr KI-Funktionen ein. Deswegen wechsle ich noch nicht. Aber wenn ich jetzt neu anfangen würde, würde ich eher auf dieses Tool gehen. Weil es einfach noch krasser ist in Bezug auf KI. Also du kannst dann hier, die Suchmaske ist dann eigentlich wie deine eigene persönliche Wissens-KI, die aber dann nicht nach draußen geht. Und da geht der Trend natürlich auch hin. Ne? Das Gleiche ist dann eben im Corporate-Zusammenhang haben wir Microsoft Teams. Und hier haben wir auch ganz klar immer unsere To-Dos, unsere Aufgaben. Wir bauen unser gesamtes QM bis zur Basis in Microsoft Teams auf, sodass wir, wenn es denn in 2026 soweit sein wird, und es wird in 2026 soweit sein, dass die ersten Corporate LLMs im großen Stile von Microsoft oder OpenAI gelauncht werden, dass wir das alles nur reingeben müssen, DSGVO-konform, und das gesamte Unternehmenswissen ist at a glance da. Dass du eigentlich nur noch eingeben musst, hey, bitte zeig mir, wie ich einen Tray aufbauen muss oder wie melde ich mich krank oder wo finde ich denn hier bei uns im Gebäude den Hausmeister, wer ist verantwortlich für XY. Es ist nur eine Frage, ob du diesen Kontext dem LLM geben kannst. Und wenn du jetzt damit anfängst, oder wir haben eigentlich vor einem Jahr damit angefangen, alle Unternehmenssachen aufzuschreiben und in ganz bestimmte Strukturen zu gießen, dann wirst du einen riesengroßen Vorteil haben in den nächsten Jahren. Weil Kontext ist für KI ist die Superpower halt, ne?
First Data sozusagen.
Genau. Und dazu gehört in 2025, jetzt kann man fast 26 hinschreiben, eben die Nutzung von KI in diesem Kontext. Und das wird ein riesengroßer Vorteil werden, wenn du das hast. Und die Leute, die es nicht haben, werden weiterhin 1:1 den Leuten irgendwas im Unternehmen erklären müssen und werden viel längere Onboarding-Zeiten haben, werden viel höhere Personalkosten haben und dementsprechend Produktivität deutlich niedriger haben. Ne?
Du benutzt ja hier Microsoft Teams und das ist ja so irre teuer, finde ich mittlerweile, wenn du es nicht richtig intensiv nutzt, über alle Mitarbeiter hinweg, ja, aber auch in der Tiefe der Mitarbeiter nutzt. Also es ist einfach so brutal teuer. Das hat ja aber auch viele Tools, aber meine Erfahrung ist, dass du in einer Praxis nutzen vielleicht, selbst bei deinen Strukturen, hat ja bei weitem nicht jeder einen Microsoft 360 Account. Ne? Das haben doch vielleicht 10% der Mitarbeiter, 20%?
Microsoft 365, du meinst Office?
Ja.
Ja, das haben, also bei uns ist das ja in Teams damit drin dann, ne? Also quasi, wir haben ja dieses.
Ja, das meine ich, aber dieses 365, das bezahlst du ja pro Seat, also pro User.
Ja, das haben nicht alle.
Und wenn du es allen freischaltest, dann bezahlst du ja.
Nein, das haben nicht alle.
Also 40.000 Euro im Jahr für oder so.
Richtig. Die Frage ist, ne, kannst du diesen Mehrwert dann dadurch wieder zurückbekommen? Wir hatten ja mal diese Statistik, dass Use of Software im weitesten Sinne, ne, wenn du es richtig machst, zu einem extremen Produktivitätsanstieg führen kann. Und da sind ja noch nicht mal, das sind ja Pre-AI-Sachen. Also ich glaube, was jetzt in den nächsten paar Jahren kommen wird, aber du musst darauf vorbereitet sein. Und das ist genau das. Du musst diesen Cultural Shift hinbekommen, hin dazu, dass die Leute lernen, im Daily Use mit diesen Tools umzugehen und nicht mehr denken, ich kann jede Frage oder ich muss jede Frage selbst beantworten können oder jedem 1:1 sagen, sondern ich glaube, wir müssen dahin kommen, dass man das smart benutzt und gleichzeitig trotzdem sein Gehirn anlässt, also eine andere Art von Kreativität entwickelt. Diesen Fahrrad fürs Gehirn hat ja mal der Computer ist das Fahrrad fürs Gehirn.
Stefan, ohne Frage richtig. Ich weiß nur nicht, ob du mit dem Tool, also ob das Tool selbst für eine große Klinik, weiß ich nicht, ob das Tool das Richtige ist, weil das so riesig ist und so teuer ist und so schwer ist. Also wie gesagt, du wirst es ja gemacht haben, du wirst ja Gedanken dazu gemacht haben. Aber ich denke nur...
Bei uns ist das nur bis zur Teamleiterebene. Ne? Wir benutzen Teams nur bis zur Teamleiterebene. Das sind, glaube ich...
Okay, das ist ja nochmal was anderes. Das heißt, dann habt ihr ja da vielleicht 10, 15 Leute drin.
Ja, 20, aber...
Ja, 20, okay. Das ist noch total überschaubar. Weil so kriegst du nicht die Informationen runter an sozusagen an die Basis, an diejenigen, die dann die Arbeit auch ausführen. Ne?
Nee, das geht dann über Medikit. Ne? Das heißt, wir haben dann sozusagen wie so eine Art Übergabe. Aber wem... Also das Ding ist... Nur die Teamleiter haben Aufgaben, die zum Beispiel Deadlines haben. Also eine Fachkraft arbeitet am Stuhl und die hat halt ihre Fachkrafttätigkeiten. Also dementsprechend ist das bei uns bis zur Teamleiterebene, ist Microsoft Teams.
Okay. Super. Ja, dann würde ich sagen, zweiter Punkt, Zeit zurückkaufen. Wie auch immer Zeit zurückkaufen, aber zeig mir mal, wie du deine Zeit zurückkaufst.
Das ist so eins, das ist eine meiner wirklich Passion-Themen, ne? Weil ich glaube, dass viele Menschen unterschätzen, wie viel sie mit Tätigkeiten verbringen, die sie eigentlich gar nicht machen wollen und auch nicht müssten, wenn sie denn die Eier hätten, zuzugeben, dass sie das nicht machen möchten. Ja, also gerade Behandler oder Zahnärzte hätten die Möglichkeit, relativ viel zu delegieren. Und es gibt ein cooles Prinzip, ne? Das nennt sich Delegation Quadrant. Das heißt, ich habe hier so eine Art, das ist ein bisschen wie eine Eisenhower Matrix und auf der X-Achse ist so das Thema, wie viel Energie gibt mir die Tätigkeit und auf der Y-Achse ist, wie viel Geld bringt mir die Tätigkeit. Das ist wie so eine Art Business-Eisenhower-Matrix. Und jetzt kann ich ja sagen, okay, ich hasse diese Tätigkeit, sie bringt auch kein Geld oder bringt wenig Geld. Dann ist es sehr einfach, diese Tätigkeit zu delegieren. Also das ist, glaube ich, der einfachste Quadrant. Jetzt habe ich allerdings das Thema, es gibt mir Energie, bringt kein Geld. Dann ist das etwas, was ich hobbymäßig machen würde. Ich würde es auch machen, wenn es umsonst wäre. Dann ist das wie so eine Art Investment-Quadrant in mich selbst. Das heißt, ich habe hier meine Pleasure-Tätigkeiten, ne? wenn Bügeln mir meditative Vibes gibt und ich werde dadurch total calm und der Rest des Tages wird besser und ich bin dann in den anderen Tätigkeiten besser, dann ist das ein Investment. So, und dann habe ich aber die Tätigkeiten, das ist wahrscheinlich der schwierigste Quadrant, nämlich der Replacement-Quadrant. Das sind so die Sachen, die richtig wichtig sind, die super viel Geld bringen, die ich aber hasse. Keine Ahnung. Ne? Ich bin mega gelber Typ. Ich hasse dann, also Beispiel, ne? Ist jetzt bei mir nicht so, aber ich hasse Zahlen. Also ist es sehr, sehr sinnvoll, dass ich mir vielleicht einen CFO ins Unternehmen hole, der das super gerne macht, viel besser macht als ich und der das sehr gerne macht. Oder es ist eine Behandlertätigkeit. Ich bin eigentlich Unternehmer und ich bin auch ein guter Implantologe. Das ist jetzt zum Beispiel wirklich, das zählt dann vielleicht wirklich für mich. Aber ich bin noch lieber Unternehmer und habe da auch noch einen höheren Hebel. Also muss ich gucken, dass ich mich selber ersetzbar mache. Und das sind so die Sachen, die ich nicht einfach delegieren kann, weil das ja hochfachliche und hochskillträchtige Tätigkeiten sind. Das heißt, hier muss ich strategisch dran gehen und eigentlich gucken, dass ich mir meine Tätigkeiten einmal eine Woche lang aufschreibe und gucke, welche davon landen in diesem Quadranten, welche im Investment-Quadranten und welche im Replacement-Quadranten und welche im Production-Quadrant ist, glaube ich, selbsterklärend. Das sind die Sachen, die mir sowohl Energie geben und viel Geld bringen. Ich sollte mich möglichst häufig in diesen Quadranten aufhalten. Und jetzt kann ich ja mal eine Woche lang ein sogenanntes Time-Audit machen und wirklich mal im Viertelstundentakt oder im Halbestundentakt aufschreiben, welche Tätigkeiten mache ich wirklich real jede Woche und packe sie in die Quadranten. Und schon habe ich eigentlich eine To-Do-Liste, wie ich in der Zukunft vorgehen muss, um mehr im Production und mehr im Investment-Quadranten halt unterwegs zu sein. Und das ist so ein bisschen die Basis dazu von Dan Martell, Buy Back Your Time. Das ist ein cooles Buch. Weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Sind aber sehr, sehr coole Prinzipien drin. Ne? Und ganz konkret, also wenn man jetzt anfangen möchte, was kann man tun? Das sind so die vier Sachen, die jeder, der einen höheren Stundensatz hat als 50 Euro machen kann. Ja, also wenn ich jetzt sage, ich kaufe mir eine Stunde pro Tag zurück, indem ich entweder Essen machen lasse, Essen bestelle, Essen vorbereiten lasse, wie auch immer. Ja, hier sind wir in so einem Bereich 15 Euro, 20 Euro pro Stunde für dafür, dass Essen gesorgt ist. Ne? Also entweder bestelle ich für 15 Euro oder ich lasse es machen. Das gleiche gilt für Wäsche, das gleiche gilt für Wohnungspflege, kommt jetzt natürlich auf die Wohnung an. Ja, wenn die Wohnung größer ist, dann ist es vielleicht sogar mehr. Wenn die Wohnung kleiner ist, ist es vielleicht ein bisschen weniger. Und was viele unterschätzen, Dienstleister ins Haus zu holen. Ne? Zum Beispiel, ich gehe nie zum Friseur, sondern ich lasse Friseur immer zu mir in die Wohnung kommen. Da kommen wir gleich noch beim W's, da kannst du sogar die Zeit sogar noch doppelt benutzen. Und hier ist fast für jeden 20 Stunden in der Woche drin. Also klar, wenn du sagst, ich koche nur 30 Minuten mein Essen, weil ich alles in die Mikrowelle schiebe, okay, fair enough. Ne? Dann sind es halt vielleicht nur 2-3 Stunden pro Woche. Aber das sind die Durchschnittswerte, die habe ich recherchiert, so ein bisschen in Deutschland, wie lange die Menschen für diese Tätigkeiten verwenden. Und wenn ich das auf null bekomme, weil ich es hasse oder weil ich es zumindest nicht liebe, kann ich in der Zeit entweder Freizeit machen oder ich kann die Zeit wieder reinvestieren ins Unternehmen und das machen, was ich gerne mache und was deutlich produktiver ist. Ja, Level 2 ist dann ein bisschen schwieriger. Persönliche Assistenz bin ich ein sehr großer Fan von. Das sind all die Sachen, die eben da oben nicht so leicht zu delegieren sind, sondern die ein tieferes Wissen erfordern und die eine enge Zusammenarbeit erfordern. Aber man kann mit einer persönlichen Assistenz sich selbst quasi verdoppeln. Also so außerhalb der richtig krassen, tiefen Tätigkeiten. Also du kannst natürlich jetzt nicht die Finanzen geben oder vielleicht nicht die Strategie, aber gerade die Korrespondenz und alles, was zusammenhängt mit den administrativen Tätigkeiten, die immer wieder passieren und die deine 1-zu-1-Zeit erfordern, kannst du hier auch zweistellig in der Woche an Stunden sparen. Ne? Fahrer, okay, ganz cool. So ein Level 3 ist dann wirklich, ersetze dich in deinen Stärken. Dann gucke, was ist in deinem Replacement-Quadranten, was du eigentlich nicht gerne machst und plane strategisch nach und nach, dich da ersetzbar zu machen.
Sehr coole Zusammenfassung vom Buch. Stefan, in Anbetracht der Zeit würde ich sagen, lassen wir das hiermit geschehen.
Okay. Ja,
wir sind schon weit wieder drüber, aber das war wirklich eine wirklich sensationelle, gute Zusammenfassung von dem Buch. Das erspart das komplette Lesen. Ich habe bisher nur Daumenkino da gemacht. Stefan, herzlichen Dank. Das war ja wieder super. 52 Minuten, 53 Minuten. Stefan, ich wünsche dir ein wundervolles Weihnachtsfest.
Christian, das wünsche ich dir auch.
Und einen ganz besinnlichen, ruhigen, freudvollen Rutsch ins neue Jahr. Das wird ja wahrscheinlich eine Party bei dir, so wie ich vorhin rausgehört habe.
Oh nö.
Okay,
ja, wir machen ganz ruhig dieses Jahr, wirklich. Also, das wird ein ruhiger Weinabend.
Und dann sehen wir uns ja alles oder hören wir und sehen wir uns spätestens im Januar zu unserer Jahresfolge. Das wird, glaube ich, auch wieder spannend. Ja, da geben wir auch gleich mal den Termin bekannt. Ansonsten, Stefan, hau rein.
Bis dann. Ciao, ciao.
Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch diese Folge gefallen hat, hinterlasst doch eine Bewertung oder empfiehlt es einem Freund oder einer Freundin weiter. Das hilft sehr und freut uns vor allen Dingen.
Weil Sharing ist Caring, besonders in der Weihnachtszeit.
So ist es. Bis dann. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Opti Health Consulting GmbH. Inhalt und Redaktion unterliegen der Verantwortung von Opti.